Leonie Wannmacher berichtete am Dienstag in einer Veranstaltung der Initiative Sozialistisches Forum über ihre Aufarbeitung der bisher geheimen Akten über Untersuchungen gegen einzelne rote Kapos von Buchenwald. Die Akten lagen bisher geheim in Archiven der SED und betreffen Untersuchungen von SED und sowjetischen Behörden. Sie richteten sich gegen Funktionshäftlinge aus den Reihen der KPD, die die Gefangennahme im KZ Buchenwald überlebt hatten. Um ihr Überleben und das ihrer Gruppe zu ermöglichen, hatten sie Ordnungsfunktionen im KZ übernommen. Die Ergebnisse waren in vielen Fällen eine Verbesserung der Bedingungen im Lager, der Schutz von Kindern etwa oder die Vermeidung von SS-Brutalität sowie der Widerstand gegen die mögliche Vernichtung des Lagers oder von Gruppen der Insassen gegen Kriegsende durch die SS. Doch die organisierende Stellung der roten Funktionshäftlinge oder Kapos hatte auch zweifelhafte Aspekte. Einige nicht-deutsche Buchenwald-Überlebende schilderten ihren Eindruck, die Kapos seien Handlanger der SS gewesen und hätten dafür Privilegien genossen. Auch mussten die Kapos Strafen verhängen und zeigten in ihrer Ausdrucksweise teilweise Verständnis für die rassistische Ordnung im Lager, wenn sie, um ein Beispiel zu nennen, als Verbrecher eingelieferte, selbst als Banditen bezeichneten. Auf dem Weg zu seiner Hinrichtung im Krematorium floh ein russischer Kriegsgefangener, indem er über eine Mauer ins Lager kletterte. Die SS forderte von den kommunistischen Funktionshäftlingen die Ergreifung des Geflohenen. Der Russe, einmal aufgespürt, konnte ein zweites Mal der Hinrichtung entkommen und wieder beschlossen die Kapos, den Häftling zu suchen und fanden ihn nach 3 Tagen, wonach er von der SS umgebracht wurde.
Erinnerst du dich an den Fall mit dem russischen Offizier?
Ja, diesen Fall kenne ich. Es war Ende 1944. Wir haben über diesen Fall sehr stark diskutiert. Der Mann wäre zu retten gewesen. Das, was Herrn Hauptmann als Kapo des Lagerschutzes gemacht hat, wäre nicht notwendig gewesen. Meine persönliche Meinung ist die, dass es möglich gewesen wäre, den Mann aus dem Lager zu bringen.
Hat ein Beschluss der Parteileitung vorgelegen, wir müssen ihn ausliefern?
Ja, man sagte, es ginge nicht anders.
Ist es möglich, dass ein Mann der Leitung von dem Vorfall nichts wusste?
Das ist unmöglich. Das ganze Lager war im Aufruhr, denn es war der einzigste Fall, wo einer vom Galgen weggelaufen war. Und die ganze Sympathie stand auf Seiten dieses Menschen.
Stimmt es, dass von der Lagerleitung eine Erklärung, wir hätten kein Interesse an diesem Mann, er wäre ein mieses Element?
Ja, von der Lagerleitung kann das gewesen sein. Es kann aber auch möglich sein von Herrn Hauptmann oder von Erich Reschke. Auf jeden Fall von verantwortlichen Leuten. Hauptmann war ein Lump, das war allgemein bekannt. Soweit ein Ausschnitt über die Verhöre, die die KPD 1946 auf Anordnung Ulbrichts vornahm. Leonie Wannmacher nennt weitere Anschuldigungen, denen die parteiinterne Untersuchung nachgehen sollte.
Vorgeworfen wurde diesen beiden, vor allen Dingen aber Busse, dass er mit der SS kollaboriert habe, genossen, wie es dort heißt, bedroht und seine Funktion zum Schaden anderer Häftlinge missbraucht hat. Konkret wurde ihm die Mitverantwortung an der Ermordung von 2 russischen Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Die Untersuchung beinhaltete dann aber auch moralisches Verhalten, Verhalten der KPD im Lager insgesamt. Und im Kern ging es aber auch konkret immer wieder um die Frage, waren diese Funktionshäftlinge, in diesem Fall konkret Ernst Busse, auch beteiligt an der Ermordung von Häftlingen.
Die Untersuchungskommission der Partei arbeitete aber nur sehr kurz. Es ging nicht darum, Material für eine etwaige gerichtliche Klärung zu sammeln. Die Untersuchungen endeten also so.
Die sogenannte Zentrale Parteikontrollkommission kam zu dem Schluss, dass alle Vorwürfe zu Unrecht erhoben worden sind oder nicht mehr klärbar sei, ob sie zu Recht erhoben werden. Und dass Busse eigentlich allenfalls vorgeworfen werden könne, dass er sich moralisch nicht immer einwandfrei verhalten hat. Und das Einzige, was sozusagen weiter als Vorwurf aufrechterhalten blieb, waren Besuche im Lagerbordell und damit in Zusammenhang stehende Unterschlagungen von Lebensmittel, Zusatzzuwendungen und so weiter. die Mordvorwürfe oder die Vorwürfe, beteiligt gewesen zu sein an Liquidierungen, wie es dort immer heißt, sind laut Untersuchungskommission zu Unrecht erhoben worden. Konkret kann man aber eigentlich sagen, war der Partei, die diese Untersuchung machte, vermutlich die unterschiedliche Stellungnahmen oder die unterschiedlichen Stellungnahmen, die die verschiedenen Häftlinge, die interviewt oder befragt worden sind, dazu vorgebracht haben, zu verwirrend oder verwickelt, weil behauptet wurde, eine indifferente Masse, so heißt es dort im Untersuchungsergebnis, hätte sich wahrscheinlich gegenüber diesen Funktionshäftlingen zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt, sodass im Kern das Verhalten von Busse und Bartel eigentlich im Sinne der Partei bewertet werden könnte.
Trotz der Ergebnislosigkeit der Untersuchung traf die Untersuchung die Kapos nicht nur die direkt Angeschuldigten wie den zeitweiligen Lagerältesten, also ranghöchsten Funktionshäftling Ernst Busse. Nach der Untersuchung gab es mehr oder weniger deutliche Karriereknicks wichtiger Ex-Kapos, die direkt nach dem Krieg noch einflussreiche Positionen, vor allem im Aufbau der sogenannten Sicherheitsorgane, hatten. Die Akten der Untersuchung waren willkommenes Material im Richtungsstreit innerhalb der KPD, der vor allem von den Moskauer Immigranten und Immigrantinnen um Ulbricht gegen die in Deutschland gebliebenen Genossen und Genossinnen geführt wurden. Anfang der 50er Jahre wurden die Vorwürfe nochmals Gegenstand einer Untersuchung, diesmal von den sowjetischen Behörden ausgehend. Hinzu kamen Vorwürfe, die im direkten Zusammenhang mit den stalinistischen Verschwörungsprozessen standen. Es gab damals den Slansky-Prozess, wo einer der in Buchenwald ebenfalls eingesessenen Frank zum Tode verurteilt wurde. Also es waren diese stalinistischen Prozesse, wo angebliche Verschwörung, Spionage, trotzkistische Unterwanderung und so behauptet wurde und wo, wie Leonie Wannmacher jetzt ausführt,
die Beteiligung an der Ermordung von zwei russischen Kriegsgefangenen wieder ins Zentrum rückte. Das hatte für Ernst Busse, die Konsequenz, dass er 1950 verhaftet wurde, 1951 vor ein sowjetisches Militärtribunal gestellt wurde und dort wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilt worden ist, beziehungsweise 1952 in den Gulag geschickt wurde, 1951 in den Gulag geschickt wurde, wo er Ende 1952 umgekommen ist. Für andere Beteiligte der schon 1946 durchgeführten Untersuchungen, wie zum Beispiel Walter Bartel, der zu dem Zeitpunkt persönlicher Referent von Wilhelm Pieck, Pressesprecher des Staatspräsidenten Wilhelm Pieck war, bedeutete es eine weniger heftigen Einschnitt in sein Leben wie bei Busse. Bartel hatte einen sogenannten Karriereknick zu erleiden und ist also 1953 aus dieser Funktion des Pressesprechers und persönlichen Referenten entlassen worden.
Die Taktik der verhörten Kapos unterschieden sich dabei. Die einen verwiesen auf einen Befehlsnotstand. Einerseits habe man gegen die SS die Posten verteidigen müssen und damit auch deren Befehle teilweise ausführen müssen. Zum anderen habe eine illegale Parteileitung der KPD bestanden, die vor allen Dingen aus Nicht-Kapos, also nicht öffentlich Bekannten, gebildet wurde. Nach dem Ende der Untersuchungen wurden die Ergebnisse jedoch nie öffentlich gemacht in der Sowjetunion oder in der DDR. Nicht einmal der Tod Busses durfte über zwei Jahrzehnte öffentlich gemacht werden. Die DDR-Geschichtsschreibung sah dann auch ganz anders aus. Leonie Wannmacher nennt diesen Antifa-Mythos von Buchenwald.
Das, was meines Erachtens diese Akte in der Gegenwart interessant macht, ist die Tatsache, dass in diesen Vernehmungen eine Lage und ein Verhalten von führenden KPD-Funktionären im KZ sichtbar wird, dass sich extrem krass von der in der DDR weit verbreiteten Darstellung eines heldenhaften, umfassenden, kompromisslosen und eigentlich auch mit der Gesamtheit der Häftlinge solidarischen Widerstands der Kommunisten im KZ absticht. Das heißt also, es hat sozusagen eine zweite Wirklichkeit hinter dem offiziellen Antifaschismusbild der DDR gegeben. Und diese zweite Wirklichkeit, die sozusagen diese an antifaschistischen Widerstand beteiligten Kommunisten in einem sehr viel differenzierten und problematischeren Bild darstellt, als es offiziell in der DDR gezeichnet wurde, waren 40 Jahre unter Verschluss, was offensichtlich ja auch nicht zufällig ist, weil wenn sie sich so extrem unterscheiden von dem offiziellen Geschichtsbild, dann muss das auch irgendeinen Grund haben, dass man sie nicht an die Öffentlichkeit lassen will.
Noch ein Nachwort zur heutigen Diskussion. Das Buch Die Roten Kapus von Buchenwald ist heftig umstritten. Vor allem durch die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, gab es heftige Reaktionen um die eben vorgestellten Forschungen. Die VVN griff den beteiligten Professor Niethammer mit den Worten an.
Ein Professor gibt das Stichwort für Schönhuber, Deckard und die Skinheads.
Dies zeigt einerseits, dass richtigerweise ein Mythos angegriffen wurde, ein hohler Antifaschismus, der es sich in den Kontinuitäten so falsch leicht macht wie Emil Karlebach, Vorsitzender VVN, der die
angeblichen Demokraten
der Weimarer Republik beschuldigt.
Sie hatten nur eins im Sinn, dabei zu sein, wenn die Beute verteilt wurde. Sie heben heute die Hand nicht mehr zum Mittlergruß, sondern nur noch zum Kassieren ihrer blutbesudelten Dividenden.
Andererseits bleibt die Veröffentlichung Niethammers und der Mitarbeit Leonie Wannmachers auf Distanz. Die KZ-Insassen werden nur kurz in ihrer Biografie vorgestellt, aber die Darstellung bleibt blass. Eine Auseinandersetzung über die Akten mit Überlebenden lag nicht im Zielbereich der Veröffentlichung. Auch eine genauere Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Säuberung, der stalinistischen Säuberung, unterbleibt im Buch. Jedenfalls konnte Leonie Wannmacher in ihrem Vortrag, so interessant sie die Untersuchungen auch vorgetragen hat, zu den dahin zielenden Fragen aus dem Publikum überraschend wenig sagen. Statt etwa die Logik der Säuberung darzustellen, bezeichnete sie die Untersuchungen lediglich als fehlende Rechtskultur. Dem Dienst an der Wissenschaft scheint so eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Linken und der Problematik, aber auch Notwendigkeit des Antifaschismus heute, etwas geopfert worden zu sein.